Die Einhegung der Kriegsgewalt. Wie wirksam ist das humanitäre Völkerrecht? Selten hatten internationale Gerichte mehr zu tun als jetzt. Gerade hat beispielsweise der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Israels Regierungschef Netanyahu, seinen ehemaligen Verteidigungsminister und den früheren Militärchef der Hamas erlassen. Das wirft politische Fragen auf. Doch angesichts brutaler Bürgerkriege wie im Sudan oder russischer Kriegsgräuel in der Ukraine bleibt auch die Frage, ob das Schutzversprechen des humanitären Völkerrechts glaubwürdig ist, bestehen. Auch in diesem Jahr, das das 75. Jubiläum der Verabschiedung der Genfer Konventionen markiert. Diese Eckpfeiler des humanitären Völkerrechts sollen das menschliche Leid im Krieg verringern. Darum geht es im Gespräch mit Heike Krieger, Professorin für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Frau Professor Krieger.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Frau Krieger, ist das humanitäre Völkerrecht ein stumpfes Schwert?
Wenn man in die gegenwärtigen Konflikte schaut, wenn man in die Ukraine schaut oder nach Gaza, dann mag man den Eindruck gewinnen, dass die Regeln des humanitären Völkerrechts und seine Aussichten auf Befolgung heute in einer Krise sind. Auf der anderen Seite ist das humanitäre Völkerrecht aber ein von den Staaten konsentierter Mindeststandard, der ja einen Maßstab dafür setzt, wie im Krieg Leid vermindert werden kann, und entfaltet damit eine wichtige Bedeutung in der Beurteilung von Kriegsgeschehen durch Drittstaaten, in der Beurteilung von Kriegsgeschehen durch die internationale Öffentlichkeit. Und es ist ein Instrument, während des Konfliktes oder im Nachgang zu einem Konflikt Verantwortung des Individuums, aber Verantwortung auch bei einem Staat herzustellen. Insofern bleibt es, glaube ich, immer noch ein entscheidendes Instrument, um überhaupt die Schrecken des Krieges ein wenig einhegen zu können.
Nun sind die Genfer Konventionen vor 75 Jahren verabschiedet worden, aber das Kriegsgeschehen hat sich natürlich weiterentwickelt und damit die Gegebenheiten. Vor welchen Herausforderungen steht das humanitäre Völkerrecht heute?
Zum einen ist ganz beachtlich festzustellen, wie geeignet die Regeln noch immer für die gegenwärtigen Konflikte sind. Die meisten Entwicklungen, die wir sehen, können wir auf die eine oder andere Art, vielleicht durch Auslegung, durch die bestehenden Rechtsregeln auffangen. Auf der anderen Seite gibt es aber in der Tat Entwicklungen, die Fragen danach stellen, wie das humanitäre Völkerrecht sinnvoll weiterentwickelt werden kann.
Welche wären das?
Eine zentrale Frage ist die nach dem Umgang mit neuen Technologien. Das ist die Frage, wie kann das humanitäre Völkerrecht im Cyberspace angewandt werden, wenn der Cyberspace für bewaffnete Konflikte genutzt wird? Das ist die sich daran ja in gewisser Weise anschließende Frage nach Artificial Intelligence. Wie können wir mit dem humanitären Völkerrecht das Aufkommen eben künstlicher Intelligenz im bewaffneten Konflikt auffangen? Wie kann es hier seine Wirksamkeit entfalten? Und ich denke, es sind auch immer noch Fragen, wie man Befolgung verbessern kann und wie man die Überwachung und Kontrolle von Befolgung verbessern kann. Darüber hinaus werfen die Konflikte, vielleicht gerade in Gaza, aber auch in der Ukraine, sicher Fragen auf, ob die Regelungen an sich überhaupt ausreichend sind im Lichte so vieler Opfer, eben auch in der Zivilbevölkerung. Aber sozusagen die Idee, die Standards hier so zu verändern, dass sie sehr viel mehr zulasten der Staaten gehen, birgt eben immer auch das Risiko, dass die Staaten dann nicht mehr das Recht befolgen wollen. Also dieser ganze, auch letzten Endes moralische Konflikt, etwa Opfer in der Zivilbevölkerung unter bestimmten Umständen hinnehmen zu müssen, bedingt sich ja letzten Endes dadurch, dass man versucht, eben auch das Militär und die Staaten dazu zu bewegen, dieses Recht anzuerkennen. Und deshalb muss man eben immer diesen schweren Ausgleich herstellen, einerseits zwischen dem Schutz von Menschen, andererseits aber eben auch zwischen dem, was wir im Recht dann die militärische Notwendigkeit nennen, also Interessen des Militärs gerecht zu werden an einer effektiven und wirksamen Kriegsführung.
Im Lichte dessen, was Sie jetzt genannt haben, an Weiterentwicklung der Kriegführung und so weiter und so fort, dann muss das humanitäre Völkerrecht ja doch auch weiterentwickelt werden. Ist es denn schwer, in der Staatengemeinschaft einen Konsens darüber herbeizuführen?
Das ist leider so und auch schon über einen geraumen Zeitraum ist das der Fall. Der letzte große Kodifizierungswurf im eigentlichen humanitären Völkerrecht ist von 1977. Die beiden Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen, die zum einen die Regeln über die Kriegsführung nochmal angeschärft haben und zum anderen sich mit nicht internationalen bewaffneten Konflikten beschäftigen. Das war eine Reaktion auf den Vietnamkrieg und die Kolonisierungskriege.
Aber immer erst hinterher, nicht wahr?
Nach Kriegen. Das ist oft so, und das ist so ein Verdikt über das humanitäre Völkerrecht, dass es eben dem Krieg immer oder einen Krieg immer hinterherhinkt. Das wird in der Wissenschaft im Moment ein wenig bestritten. Es gibt Kollegen, die sagen, nein, wenn wir genau hinschauen, dann wird mit den Regelungen eigentlich auch schon der nächste Konflikt vorbereitet, weil man eben zum Beispiel Handlungsspielräume in die Normen einbaut, die dann eben dem Staat, der staatlichen Seite zunutze kommen sollen. Wir hatten dann größere Entwicklungsschübe im Hinblick auf die Regelung von bestimmten Waffen, etwa das Verbot von Landminen. Das war ja sehr publikumswirksam, auch öffentlichkeitswirksam. Dann gab es den großen verrechtlichen Schub im Hinblick auf internationale Verantwortlichkeit, die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs. Seither hat sich wenig getan, was Rechtsetzung angeht. Und das wird erschwert auch durch die geopolitischen Verschiebungen und die größere konfrontative Situation in internationalen Gremien. Also Einigkeit zwischen den USA und Russland und China andererseits herzustellen. Europa und dem globalen Süden ist deutlich schwieriger geworden als vielleicht noch vor 20 Jahren unter den Zeiten US-amerikanischer Hegemonie. Und das wirkt sich eben auch auf die Rechtsetzung aus, so dass wir im Cyberspace zum Beispiel zwar Vorschläge für Kodifizierungen haben, die aber nicht wirklich tragen und eben nicht so recht vorankommen. Dafür gehen gerade westliche Staaten mit einer anderen Strategie vor. Sie verabschieden Auslegungserklärungen. Sie machen längere Statements darüber, wie das Recht zu verstehen ist und wie das Recht auf den Cyberspace anzuwenden ist und versuchen auf diese Weise eher indirekt eben die Rechtsentwicklung voranzutreiben.
Das ist das eine Problem, die Kodifizierung. Ein anderes grundlegendes Problem des Völkerrechts ist ja, anders als innerhalb eines Staates, wo der Staat das Gewaltmonopol hat, gibt es das im internationalen Raum nicht. Es gibt zwar internationale Gerichte, Sie haben es gerade genannt, aber es gibt keine, sagen wir mal, Weltpolizisten, die die Einhaltung von Regeln in allen, durch alle Staaten erzwingen können. Welche Akteure sind denn gefragt bei der Durchsetzung des humanitären Völkerrechts?
Die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts verteilt sich eigentlich auf sehr viele unterschiedliche Schultern. Im Vordergrund stehen die Mitgliedstaaten der Genfer Konventionen selbst. Das sehen die Genfer Konventionen auch vor. In ihrem gemeinsamen Artikel 1 wird sehr deutlich gesagt, dass die Vertragsstaaten eben für die Einhaltung und Durchsetzung des humanitären Völkerrechts Sorge zu tragen haben. Und da hat sich über die Zeit eben auch die Ansicht durchgesetzt, dass das auch eine Verpflichtung für Drittstaaten ist, in anderen Konflikten oder auf andere Konflikte ein Auge zu werfen und eben die Einhaltung des humanitären Völkerrechts anzumahnen. Das kann aber auch bedeuten, dass es völkerrechtliche Verbote der Waffenlieferungen gibt, wenn erhebliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts im Raum stehen oder andere Formen der Unterstützungshandlung. Das ist ein Standbein zur Durchsetzung. Dann bleiben die Gerichte entscheidend, dass der Internationale Strafgerichtshof, aber auch die nationalen Gerichte. Die Staaten sind ja auch verpflichtet, die Regeln des humanitären Völkerrechts in innerstaatliches Recht umzusetzen und gerade für die schwersten Verletzungen des humanitären Völkerrechts eben auch Durchsetzungsinstrumente vorzusehen. Dafür haben wir zusammen auch mit dem Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland eben auch Möglichkeiten, sodass eben auch vor deutschen Gerichten Verletzungen des humanitären Völkerrechts gerügt und durchgesetzt, also verhindert werden können, bestraft werden können. Das betrifft nicht nur deutsche Soldaten in deutschen Einsätzen, sondern das kann auch gegenüber Angehörigen von Drittstaaten durchgesetzt werden. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit etwa Fälle syrischer Staatsfolter, die schon zur Entscheidung gekommen sind, oder im Hinblick auf ruandische Rebellengruppen oder im Hinblick auf Mitglieder des sogenannten Islamischen Staates.
Das sogenannte Weltrechtsprinzip, ja, ist genau. Das. Aber nochmal zurück. Sie sagten jetzt, ein Standbein sind die Staaten und deren Interesse an der Aufrechterhaltung rechtlicher Standards. Aber warum sollten denn Staaten ein Interesse an völkerrechtlichen Regelungen haben, die ihre Kriegführung eventuell beeinträchtigen? Ihren Spielraum nehmen.
Ja, in der Tat. Sie nehmen ihnen Spielraum, aber sie haben ein Interesse an der Einhaltung vor dem Hintergrund einer ganzen Reihe, eines ganzen Bündels von Gründen. Man unterscheidet da gerne zwischen der Logik der Angemessenheit und der Logik der Konsequenzen. Ein erster Befolgungsgrund kann einfach schon der Umstand sein, zu sehen, dass diese Regeln angemessen sind, dass ihnen ein moralischer Wert zukommt. Und aus diesem Grund kann eine Befolgung sowohl für den Staat an und für sich als auch für das Individuum angezeigt sein. Das andere ist die Logik der Konsequenzen, also die Furcht vor Strafe, die Furcht vor internationalem Ansehensverlust. Das können die Furcht vor Sanktionen im allgemeineren Sinne können Gründe für die Befolgung sein. Das Völkerrecht hat sich über das letzte Jahrhundert zu einem Regelungsinstrument entwickelt, das noch immer eine hohe Legitimität für sich beanspruchen kann und Staaten, die das Völkerrecht befolgen, eben auch eine hohe Legitimität gibt. Ich glaube, das sieht man an der Ukraine sehr gut, die doch sehr bemüht ist, eben eine Kriegsführung vorzunehmen, die sich im Einklang mit den Regeln hält und daraus eben auch noch einmal zusätzliche Legitimität gewinnt, mit einem anderen Legitimitätsanspruch dann vor internationalen Organisationen, vor internationalen Gerichten auftreten kann und insofern in ihrem Ansehen eben doch auch dann eine viel stärkere Position hat als Russland. Beispielsweise. Ja. Nicht in der faktischen Macht, aber eben im Legitimationsansehen.
Stichwort Russland. Russlands Krieg gegen die Ukraine. Der Internationale Strafgerichtshof verlautbarte schon kurz nach Beginn des Großangriffs 2022, dass Russland den Krieg beenden müsse. Hat das Land aber nicht. Welchen Wert hatte denn dann dieses Urteil?
Die Frage der Befolgung ist eine zentrale und wichtige Frage. Aber indem der Internationale Gerichtshof eben schon 2022 Russland aufgefordert hat, den bewaffneten Konflikt zu beenden, hat es schon einmal eine rechtliche Grundlage geschaffen, beispielsweise für spätere rechtliche Verantwortung, um doch immerhin schon deutlich zu machen, wo auch Rechtswidrigkeit liegt und wo nicht. Es ist wieder auch diese Legitimations- und Legitimitätsfrage. Diese Entscheidung spricht sicherlich für die Ukraine, unterstützt das ukrainische Anliegen und bildet eben insofern auch einen Rahmen, in dem die Ukraine dann weiter auch politisch tätig sein kann, aber eben mit einem hohen Legitimationsanspruch.
Ich glaube, Russland erkennt, dass die Autorität des Internationalen Strafgerichtshofs nicht an...
Er ist kein Mitgliedstaat in der Tat.
Ja, aber trotzdem hat das Gericht im März 2023 einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten erlassen, wegen der Verschleppung von und Umsiedlung ukrainischer Kinder. Nun ist Russland nicht Vertragsstaat, aber die Mongolei ist es. Und diesen Staat hat Putin kürzlich besucht, ohne dass die Mongolei Putin ausgeliefert hätte, wozu das Land ja eigentlich verpflichtet gewesen wäre.
Das sind sicherlich Ereignisse, die die völkerrechtliche Wirksamkeit untergraben und eben auch immer wieder zu größeren Auseinandersetzungen führen. Ein ähnlicher Fall hat sich schon vor einigen Jahren zugetragen im Hinblick auf den sudanesischen Präsidenten Bashir, der bei einer Tagung in Südafrika war und Südafrika hat ihn eben auch nicht ausgeliefert an den Internationalen Strafgerichtshof. Das passiert immer wieder und ja, das schwächt völkerrechtliche Durchsetzung und es stellt auch ein wenig die Autorität des jeweiligen Gerichts in Frage. Also das braucht man nicht zu beschönigen. Das sind negative Entwicklungen fürs Völkerrecht.
Warum wird Putin eigentlich nicht wegen des Verbrechens der Aggression in Den Haag angeklagt? Also Artikel 8 des römischen Statuts listet ja auf, was als Verbrechen der Aggression gilt und Russlands Krieg gegen die Ukraine erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen.
Das kann man meinen und deshalb gibt es eben auch die Bestrebungen, gerade für das Verbrechen der Aggression ein anderes Forum zu schaffen, eben nicht den Internationalen Strafgerichtshof zu wählen. Das hat wieder mit seiner Zuständigkeit zu tun und der fehlenden russischen Unterwerfungserklärung. Die Ideen, die jetzt in den letzten 2 Jahren intensiv diskutiert worden sind, gingen ja zum einen darum, auf Ebene der Vereinten Nationen ein solches Ad-hoc-Gericht zu schaffen, das den russischen Aggressionskrieg eben auch beurteilt und verurteilt. Da findet sich aber nicht hinreichend Unterstützung, gerade durch die Staaten aus dem globalen Süden. Also die Mehrheiten in der Generalversammlung sind da alles andere als klar. Deshalb hat man verschiedene andere Wege durchdacht, etwa ein solches Tribunal vom Europarat und im Rahmen und im Kontext des Europarates zu schaffen, weil es doch eben ein europäischer Krieg ist und der Russland war ja bis vor kurzem noch Mitglied des Europarates. Also in diesem Kontext so ein Ad-hoc-Tribunal zu errichten oder auch es als so eine Art Hybrid-Tribunal zu errichten, das einerseits sich auf einen ukrainischen Strafanspruch gründen kann und zum anderen aber durch Richterschaft und den zugrunde liegenden Vertrag etwas internationalisiert wird. Aber nachdem das sehr lange diskutiert worden ist, ist das im Moment meiner Kenntnis nach eher im Stocken.
Nun wird Völkerrecht ja oft als Mittel der Siegerjustiz, sagen wir mal, herabgewürdigt. Muss man diesen Vorwurf ernst nehmen?
Das ist ja ein Vorwurf, der insbesondere aus dem Kontext der Nürnberger Prozesse kommt und dem Ende des Dritten Reichs. Dieser Vorwurf ist meines Erachtens ungerechtfertigt, denn Strafansprüche, die hier formuliert werden, sind jedenfalls vorher immer auch im Raum gewesen. Sie sind insbesondere dann auch seit Nürnberg und auch dem Tokio-Tribunal ist eigentlich deutlich, dass es bestimmte Regeln in der Kriegsführung gibt, dass es bestimmte Regeln auch im Hinblick auf den Schritt zum Krieg gibt, die einzuhalten sind. Und dass sich daraus eben auch völkerrechtliche und innerstaatliche Verantwortlichkeit ergeben kann. Der Internationale Strafgerichtshof hat einen hohen Stand an Mitgliedern. Die Genfer Konventionen verlangen eine rechtliche Verfolgung im Falle ihrer Nicht-Einhaltung im Rahmen des nationalen Rechts. Also ich glaube, heute kann man diesen Vorwurf nicht mehr gut machen.
Andererseits wurde der ISTGH kritisiert, als er sowohl Haftbefehle gegen Hamas-Führer als auch gegen Mitglieder der israelischen Regierung beantragte, noch während eines Krieges. Wird da das Recht des einen gegen das Recht des anderen ausgespielt? Da geht es ja nicht um Siegerjustiz.
Nein, da geht es um verschiedene rechtliche Fragen zum einen. Also inwieweit ist der Internationale Strafgerichtshof zuständig? Diese Zuständigkeit für diesen Konflikt kann man mittlerweile klar bejahen, weil der Internationale Strafgerichtshof schon zu einem früheren Zeitpunkt entschieden hat, dass Palästina eben auch ein Mitglied des Statuts sein kann, was angesichts seiner umstrittenen Staatlichkeit nicht selbstverständlich ist. Aber der Strafgerichtshof hat das für sich so entschieden und das steht mittlerweile auch. Israel ist demgegenüber ja kein Mitgliedstaat, sodass sich da eben Schwierigkeiten ergeben. Aber hier kommt es eben darauf an, dass der Konflikt auch auf dem Gebiet Palästinas geführt wird. Die Frage der Verfolgung ist immer eine Frage, ob es hinreichend Beweise, Indizien, Nachweise dafür gibt, dass zumindest eine Möglichkeit eben der Rechtsverletzung im Raum steht und dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs das im Hinblick auf die Hamas zum einen bejaht und zum anderen auch im Hinblick eben auf die israelische Regierung, gerade bei Kriegsverbrechen, ist sozusagen eigentlich im Rahmen seiner üblichen Tätigkeit.
Nun ist dieser Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und nichtstaatlichen Akteuren wie Hamas, Hezbollah, auch Houthis wird er geführt. Zugleich wird Israel auch direkt vom Iran eindeutig ein Staat angegriffen. Was ist das für eine Art von Konflikt, diese Gemengelage aus völkerrechtlicher Sicht?
Ja, Sie sagen das schon ganz richtig. Es ist eine Gemengelage, die juristische Einordnung durchaus erschweren kann. Im Prinzip unterscheiden wir zwischen einem internationalen bewaffneten Konflikt und einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Die Entscheidung ist wichtig für die Frage des anwendbaren Rechts und welche konkreten Regelungen Anwendung finden. dass der bewaffnete Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist eindeutig ein internationaler bewaffneter Konflikt. Und im Hinblick eben auf die nichtstaatlichen Akteure sprechen jedenfalls gute Gründe dafür, zu sagen, das ist ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt. Das Recht versucht dadurch Kategorisierungen auch in eine sehr komplexe oder in einer sehr komplexen Realität Komplexität zu reduzieren und auf diese Weise eben dann auch Zurechnung möglich zu machen.
Nun halten die Genfer Konventionen ja an so einer Art Ethik des symmetrischen Krieges zwischen Staaten fest. Aber wenn ich Sie recht verstehe, dann muss es auch eine völkerrechtliche Ethik des asymmetrischen Konflikts geben, zwischen Staaten und ja, nichtstaatlichen Akteuren.
Dafür, wie gesagt, gibt es ja auch eine ganze Reihe von Regeln. Das ist vor allem das zweite Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen. Das ist der gemeinsame Artikel 3 der Genfer Konventionen. Besonders der gemeinsame Artikel 3 setzt aber wirklich nur Mindeststandards fest, sodass es auch in dieser Hinsicht in der Vergangenheit Bemühungen gegeben hat, das Recht weiter auszubuchstabieren. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat eine sogenannte Völkergewohnheitsrechtsstudie in den 2000er Jahren konzipiert und vorgelegt, in der sehr akribisch untersucht wird, welche Regeln des internationalen bewaffneten Konflikts auch gewohnheitsrechtliche Geltung beanspruchen können, also jenseits der Verträge auch Bindungswirkung entfalten und damit auch im nicht internationalen bewaffneten Konflikt Anwendung finden können. Und damit sind viele Rechtslücken auch geschlossen worden.
Ich habe in diesem Gespräch vor allem auf die Schwächen des humanitären Völkerrechts abgestellt. Aber wo würden wir denn ohne die Genfer Konventionen heute stehen?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich das klar zu machen, welche Leistung Recht hier eigentlich erbringt. Und ich denke, ohne Genfer Konventionen wären die Kriege wahrscheinlich noch ein Stück brutaler und vor allem gäbe es wenig Aussicht, eben auch Verantwortung, rechtliche Verantwortung herzustellen. Welcher Maßstab bliebe dann? Es wäre ein ethisch-moralischer Maßstab, aber ob ein ethisch-moralischer Maßstab von allen Akteuren in gleicher Weise konsentiert wird, wie ein rechtliches Abkommen, dem die Staaten zugestimmt haben, also Genfer Konventionen haben fast universelle Mitgliedschaft, Russland und die Ukraine sind Mitgliedstaaten, das humanitäre Völkerrecht gilt die Hamas ist als nichtstaatlicher Akteur nicht gebunden, aber sie entfaltet auch Wirkung, also nicht unmittelbar gebunden, aber sie entfaltet auch Wirkung für die nichtstaatlichen Akteure und Israel ist gebunden an die Genfer Konvention. Also wir haben damit ja einen Mindeststandard erreicht, an dem wir das Verhalten der Staaten messen können, an das wir die Staaten gemahnen können, es einhalten zu müssen. Ohne dieses Recht hätte man eben nur Moral und über Moral kann man dann, glaube ich, noch trefflicher streiten als über das Recht.
Frau Professor Krieger, zum Schluss noch eine Frage. Jahrzehntelang schien es, als würde die Welt sich auf eine regelbasierte Ordnung mit weniger Konflikten und mehr Kooperation zu bewegen. Angesichts der geopolitischen Rivalitäten, die Sie eingangs schon genannt haben, scheint die Welt jetzt stärker auf Konflikt gepolt. Ist das humanitäre Völkerrecht für eine solche Welt noch geeignet?
Ich denke schon, weil es eben ein Recht ist, das in gewisser Weise einen Mindeststandard für den bewaffneten Konflikt fordert, was den staatlichen Interessen Raum gibt und Rechnung trägt und auf diese Weise relevant bleibt. Ich glaube, dass insbesondere die Einhaltung des humanitären Völkerrechts eben nicht nur für Demokratien interessant ist, sondern genauso für Autokratien, weil es zu allem, was ich schon gesagt habe, ja auch so eine gewisse, weil dem Ganzen eine gewisse Reziprozitätslogik innewohnt. Jedenfalls im Hinblick auf die eigenen Soldaten ist die Vorstellung ja schon, ich behandle die gegnerischen Soldaten entlang der Regeln, damit auch meine Soldaten entlang der Regeln behandelt werden. Es sind also nur vollkommen unverantwortliche Staaten, die diesem Befolgungsinteresse gar keinen Raum mehr geben würden. Und das ist zumindest schon mal ein wichtiger Anreiz. Das zeigen im Übrigen auch empirische Studien, dass die Regeln über Gefangenenaustausch, gab es auch gerade zwischen der Ukraine und Russland, dass die Regeln über den Schutz von Soldaten verhältnismäßig gut eingehalten werden und dass das größere Problem eben der Schutz der Zivilbevölkerung ist, weil da dieses unmittelbare Interesse der Akteure nicht so berührt ist.
Vielen Dank, Frau Professor Krieger.
Gerne.
Das Schutzversprechen des humanitären Völkerrechts war Thema im Gespräch mit Heike Krieger, Professorin für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.